Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast. Und am Mikrofon sind wie immer Lars.
Und Brian. Aber...
Brian, warum jetzt eigentlich mittendrin? Es ist doch weder der 1. noch der 15. Was geht denn jetzt hier gerade ab?
Ja, was ganz Großes, würde ich sagen. Denn, liebe Zuhörende, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben mit Dirk Meier gesprochen. Wer ist Dirk Meier, wird sich vielleicht der ein oder andere fragen. Dirk Meier ist der Synchronsprecher gewesen von Brian Tanner. Er hat natürlich noch sehr, sehr viel mehr gemacht und davon hat er uns auch ausführlich sehr, sehr viel erzählt. Und Lars, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ich bin auch ein kleines bisschen aufgeregt. Und weißt du, was das Beste ist, was ich gelernt habe, was man tun soll, wenn man aufgeregt ist?
Ich sag jetzt nicht, was ich denke.
Einfach raus und machen. Und deswegen... starten wir einfach.
Gehen wir rein.
Wir gehen rein. Und jetzt dürfen wir ihn wirklich und tatsächlich im virtuellen Haare im Thunfisch-Studio begrüßen. Dirk Meier ist da. Hallo Dirk.
Hallo.
Grüß dich. Brian, ich fass es nicht. Dirk Meier ist da.
Ich hab Schnappatmung. Ich kann's nicht fassen. Das ist unglaublich. Ich bin sowas von starstruck. Das ist... Und gleich den ersten Anglizismus bedient. Aber so bin ich. Ja,
wunderbar. Ich kann es sogar ohne Anglizismus ausdrücken. Es ist für mich quasi gerade so ein bisschen, als würde ein Kindheitstraum wahr werden. Weil tatsächlich spreche ich gerade mit einer Person aus meiner Kindheit. Wir sprechen mit Dirk Meier, der Synchronstimme von Brian alias Benji Gregory. Und zwar über alle 4 Staffeln hinweg.
Der jetzt ein bisschen älter geworden ist, als er damals war. Weil damals
das
war
ist richtig.
Zarte 11 Jahre alt.
Ja, ich weiß nicht, ob du dir das klar machst, aber viele unserer Zuhörenden, die schlafen immer noch mit deiner Stimme ein. Die hören nämlich immer noch die guten alten ALF-Hörspiele aus diesem Karussell-Label zum Einschlafen. Und die gucken sich natürlich, wie wir, immer noch die alten ALF-Folgen an und erfreuen sich bis auf den heutigen Tag, und das sind ja fast dann 40 Jahre, immer noch unter anderem auch an deiner Stimme.
Ja, verrückt.
Wie ist das eigentlich? Schaust du die Folgen ab und zu mal? Guckst du dir noch eine ALF-Folge an, wenn das durch Zufall mal im Fernsehen ist oder ganz bewusst sogar? Hast du da nach all den Jahren nochmal reingeguckt?
Also dazu muss ich sagen, dass ich normales Fernsehen gar nicht mehr gucke.
Okay.
Und ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich ALF streamen könnte, die Serie. Ich habe natürlich ein paar Folgen gesehen. Ich weiß auch, dass es diese Kassetten gibt. Wobei das für mich immer so eine Sache ist, ich hab ja damals nie dafür irgendwie Geld gesehen oder eine Vergütung dafür erhalten, sondern es wurden ja damals die Aufnahmen für die TV-Serie wurden ja einfach 1:1 kopiert und dann wurde eben halt dieses neue Produkt hergestellt und eben verkauft, eben diese Tonträgerkassetten von Karussell. Aber monetär hat sich das für mich nicht ausgezahlt.
Das ist richtig. Darauf sollten wir nachher nochmal zu sprechen kommen, auch allgemein über deinen Beruf als Synchrondarsteller. Wir haben uns aber natürlich so zum Einstieg gefragt, also mit 11 Jahren im Studio zu stehen und Brian Tanner zu sprechen. Hattest du damals überhaupt eine Vorstellung davon, was da gerade passiert? Oder war das einfach sowas nach der Art, ja, Mama nimmt mich jetzt mit auf die Arbeit und ich mache das jetzt einfach?
Also ich glaube, dass da niemand von uns eine Vorstellung hatte, wie erfolgreich ALF ja dann damals war oder wurde. Und wir haben das als normalen Job gesehen am Anfang. Natürlich gab es da viele lustige Szenen und da haben wir auch im Studio natürlich drüber gelacht, weil damals waren wir noch zusammen im Studio. Das ist ja heute eben ja nicht mehr der Fall. Damals haben wir auch noch zusammen vor dem Mikrofon agiert, gespielt, die Dialoge angesprochen. Und ja, es war auf jeden Fall für mich damals ein prägendes und teilweise auch magisches Erlebnis, weil ich ja eben mit ganz tollen Kollegen vor dem Mikrofon standen durfte und ich so als kleiner Stepke mit 11 Jahren durfte halt da eben mit den Großen da mitspielen.
Das ist eine Frage, die mich interessiert, weil du bist da ja wirklich mit deinen 11 Jahren Wahnsinn. Also nochmal, ich zieh meinen Hut, aber da komme ich später nochmal dazu. Du standest ja da tatsächlich mit Größen wie Tommy Pieper, Nils Klausnitzer, Norbert Gastel, und wie sie alle heißen.
Helga Trümper.
Genau.
Ja, genau.
Helga Trümper, Ingeborg Lapsin, Marianne Lüschmann, Manu Lubowski nicht zu vergessen und Martin Stolze, die ja noch eher in einer Alterskohorte mit ihr waren. Alle anderen waren ja eher Erwachsene.
Ja, ich durfte sogar auch mal mit Thomas Gottschalk vor dem Mikro stehen.
Oh.
Oh ja, das war für mich damals auch als Kind ein großes Erlebnis.
Wie das?
Im Rahmen welcher Produktion war das denn?
Das war, glaube ich, für so eine deutsche Produktion. Ich weiß nicht, ob das die Supernasen waren oder wie das
Nein!
Nein! Ach, oh je. Ja, das war ein Kassenschlager damals, das darf man nicht vergessen.
Ja, ja, und da war ich als Kind für irgendwie da eben so eine Rolle im Hintergrund und da kam er eben auch rein und das Beeindruckende für mich damals als Kind war, ich kannte das ja immer nur, dass der Regisseur ansagt, ja, er ist der Spielführer, er sagt, so und so wird's gemacht. Aber als dann eben Herr Gottschalk den Raum betreten hat, dann war halt er derjenige, der gesagt hat, wie es läuft.
Okay, wow.
Verstehe.
Ab nach Bud Spencer.
Das heißt, das war eine Nachsynchronisation von einem der Filme da.
Ja, genau. Ja, genau.
Was mir gerade noch eingefallen ist, wenn du dich heute als Synchrondarsteller hinter das Mikrofon stellst, da wirst du dich ja vorher schon mal mit der Figur, die du da gleich sprechen wirst, ein bisschen beschäftigt haben, dich da schon reingefühlt haben. Wie viel von dem 11-jährigen oder 12- oder 13-jährigen Dirk Meier ist denn eigentlich in dem 6-, 7-, 8-, 9-jährigen Brian damals drin gewesen? Weil ich glaube, da wirst du dir ja nicht so viel Gedanken gemacht haben. Da wirst du ja einfach nur hinter das Mikrofon gestellt worden sein. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das war ja nicht das erste Mal bei der Produktion, sondern Alf war sozusagen die erste Serie, in der ich dann eine durchgängige Rolle hatte. Ich hatte davor eben auch schon andere Werke dargeboten und da irgendwelche Kinder gesprochen. Und daher wusste ich schon, wie der Ablauf an sich funktioniert. Und früher darf man nicht vergessen, im Vergleich zu heute, da hatten wir ja wirklich Zeit. Also ich meine, damals wurden am Tag irgendwie 160 Takes aufgenommen, heute sind es rund 300. Also da hattest du auch eben die Zeit, gerade ich auch als Kind, weil da hast du eben den Bonus, weil nicht die Erwartungshaltung ist, dass du so ablieferst, wie es die Erwachsenen tun, sondern dass du halt ein bisschen mehr Raum und auch ein bisschen mehr Zeit hast. Und ja, die habe ich halt eben bekommen und damit konnte ich mich halt dann eben mit den Anforderungen entsprechend auseinandersetzen. Und somit war es mir dann auch möglich, das eben umzusetzen, zumal es ja für mich, wie soll ich sagen, nicht so eine wirklich schwierige Rolle war. Ich war ja selber ein Kind, also das hat ja vom Alter her gut gepasst. Und Brian war ja auch im Vergleich zu den anderen Rollen ja eher eine kleinere Rolle. Also das heißt, wenn die Erwachsenen dann irgendwie ihre 150 Takes am Tag hatten, hatte ich vielleicht 5 oder 10.
Aber die haben grundsätzlich gesessen. Das muss man so sagen.
Ja, danke.
Das heißt, damals war einfach noch viel mehr Zeit, die man hatte für diese Tätigkeit oder es wurde mehr Zeit eingeräumt, sich da reinzufühlen. Und vor allen Dingen warst du ja auch, wie du schon angemerkt hast, nicht allein im Studio. Wie war das denn, mit all diesen anderen Sprechern teilweise auch in einem Raum zu stehen und gemeinsam aufzunehmen? Und was es natürlich interessieren würde, welche Erinnerungen hast du zum Beispiel noch an Tommy Pieper oder Nils Klausnitzer?
Ja, ich habe tatsächlich da noch Erinnerungen dran, wie wir gemeinsam vor dem Mikrofon standen und ich kann mich auch noch da an eine Szene oder einen Moment mit Helga Trümper erinnern, über den ich heute lachen kann. Damals hat es mich als Kind so ein bisschen in dem Moment schockiert. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, dir schon mal gesagt. Gerade für mich als Kind, da ich ja die Routine nicht so hatte, war ich natürlich schon aufgeregt. Ich wusste, ich muss jetzt hier auch leisten, weil die Erwachsenen tun das ja. Und damals war es ja auch so, da wir alle zusammen vor dem Mikro standen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Leistung nicht erbracht habe oder verkackt habe, dann mussten ja alle Erwachsenen das ja auch nochmal machen, obwohl sie es ja gut gemacht hatten. Ja, also hat das somit so ein bisschen immer den Druck erhöht, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht war, weil ich mich dadurch halt auch wirklich konzentriert habe. Weil ich wollte es ja richtig machen. Ich wollte ja gut sein. Ja, und dann muss man sich natürlich auch mit den Anforderungen auseinandersetzen. Du musst halt aufs Original achten und musst halt gucken, dass du das eben möglichst originalgetreu eben nachbildest. Und je höher da deine Konzentration und Aufmerksamkeit, desto besser kannst du halt dann eben auch abliefern. Und ich habe als Kind oft mir dann eben angewöhnt, den Text immer wieder zu sprechen, ja, damit ich mich nicht verspreche, damit einfach die Worte aus meinem Mund rauskommen. Und das ist auch ein Trick, wenn man halt Probleme hat mit manchen Satzkonstellationen, einfach diesen Satz halt auszusprechen. Und das habe ich halt dann mehrmals gemacht. Und das dann so lange, bis halt dann eben die Frau Trümper gesagt hat, jetzt sei doch endlich mal ruhig. Ja? Ich kann ja gar nicht meinen Text üben. Ja? Jetzt halt doch mal die Klappe. Und ich so, okay. Und dann habe ich meine Klappe gehalten und habe mir dann an dem Tag keinen einzigen Tick mehr angesprochen. weil ich mich nicht mehr getraut hatte.
Oh.
Oh je. Dabei war das wahrscheinlich gar nicht böse von ihr gemeint. Die war eben auch in der Konzentration.
Nein, natürlich war es nicht böse gemeint, sondern sie war halt einfach genervt von dem kleinen Jungen, der die ganze Zeit halt seinen Text rauf und runter gesagt hat, obwohl noch gar keine Aufnahme war.
Ach, stelle ich mir schon sehr verstörend vor. Seid mal ruhig jetzt.
Ja, ich meine, von mir war es ja auch ein bisschen egoistisch. Ich hätte ja auch quasi meinen Kollegen den Raum geben müssen. Und so ist es ja auch eigentlich. Also jeder hat halt seinen Raum, aber ich war so irgendwie under pressure, dass ich halt immer wieder den Text halt aufgesprochen habe, um möglichst wenig Fehler zu machen und dabei ganz vergessen, dass die Kollegen damit gar nicht zum Zug kommen. Also es war ja auch von mir nicht so toll, aber ich meine, klar, war halt 11 Jahre alt.
Super.
Aber ansonsten waren die Herrschaften geduldig mit dir oder gab es da den einen oder anderen?
Absolut.
Der da mehr Nerven gezeigt hat nach so einem langen Sprechtag?
Nee, also als Kind, ich wurde da nicht irgendwie gedisst oder so, gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich wurde da wirklich auch unterstützt. Am Anfang war es ja so, da war mir nicht immer klar, wann mein Einsatz ist. Und dann hatte ich Kollegen, die haben mich halt dann nett gestupst, ja, also angestupst an der Schulter, damit ich weiß, okay, jetzt muss ich loslegen. Wenn zum Beispiel dann der Start halt irgendwo im Off war und du siehst es halt im Bild nicht, weil halt eben die Person nicht im Bild ist. Und da war das schon manchmal eben sehr hilfreich und da auch durch den Zuspruch und die Motivation, ja, dass sie also versucht haben, mich zu motivieren und eben auch aufzubauen. Aber natürlich auch mit einem gewissen Eigeninteresse, damit ich halt eben auch die Leistung liefere und wir halt dann auch pünktlich aus dem Studio rauskommen.
Jetzt möchte ich nochmal ein paar Erinnerungen rauskratzen. Wir wollen das nochmal ganz genau wissen. Was hattest du damals für ein Verhältnis zu Tommy Pieper zum Beispiel?
Ja, was heißt Verhältnis? War halt ein Kollege und privat hatten wir nichts zu tun oder am Hut. Wir haben uns halt gesehen eben im Studio und ich war halt ein Kind und er war ein Erwachsener. Also das heißt, wir hatten nicht besonders viel Berührungsfläche.
Okay, das deutet ein. War das ähnlich bei so Leuten wie Manu Lubowski und Madeleine Stolze? Ich meine, die waren ja etwas älter. Manu Lubowski war aber, glaube ich, denn jünger als Madeleine Stolze. Hast du mit denen mehr zu tun gehabt? Oder war das einfach so ein kollegiales Verhältnis wie mit den anderen Erwachsenen?
Ach, Manu war super. Manu war ja ein paar Jahre älter. Ich weiß nicht, 5, 6 oder 7 Jahre älter. Toller Kollege, immer nett, immer lustig. Also kann ich nur Gutes über ihn sagen.
Und Madeleine Stolze, mit der bist du ja teilweise heutzutage immer noch in Produktion zu hören.
Auch, ja, ich habe heute mit ihr aufgenommen. Sie hat heute die Synchronregie gemacht, ja, tatsächlich.
Cool.
Ja. Und macht mir auch sehr viel Spaß bei ihr, weil sie halt auch wirklich vom Fach ist, weil sie einfach weiß, was sie macht. Und sie macht das auch auf einer sehr professionellen und eben freundlichen Art. Und
oh, da kannst du mal einen schönen Gruß ausrichten. Ich habe schon mehrfach versucht, sie zu kontaktieren, weil mit ihr hätten wir uns natürlich auch gerne unterhalten über das Business und über Alf.
Okay, ich kann sie morgen fragen, weil ich bin morgen wieder um 9 im Studio und da sehe ich sie wieder, da macht sie wieder die Regie.
Also wenn du das tust, backe ich dir einen Kuchen. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen.
Oh, okay.
Dirk, also war das tatsächlich, wie du ja schon sagtest, es waren Kollegen, ne, die Älteren halt und auch wesentlich älter als du.
Ja. Ja, aber bei Manu halt nicht. Der war ja nicht, weißt du, der war nur ein paar Jahre. Aber die anderen waren halt eben deutlich älter und deswegen hatte ich da eben auch kaum irgendwie Berührungsfläche.
Ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor. Oder so, ich weiß nicht, also ich wäre nervös mit 11 Jahren da so und da sind da solche, so viele Menschen und...
Ja, du, das war ich schon auch, also so ist es nicht. Vor allen Dingen, wenn halt eben dann mehrere eben vor Ort sind und da gibt's auch einen Termin, da werde ich mich wahrscheinlich mein Leben lang dran erinnern. Da hatte ich nur einen einzigen Take, aber halt ganz in der Früh und als allererster. Und das war ein Ensembletag. Die gab's halt früher, da wurde halt den ganzen Tag nur Ensemble aufgenommen.
Mhm.
Und da war es ja so, beim Ensemble, da sind halt, heute sind es viel, viel weniger, aber damals waren das halt so 10 bis 12 SprecherInnen, die halt dann eben vor Ort sind und dann das Ensemble geben. Ja? Und ich hatte da einen einzigen Take und das Ensemble war den ganzen Tag gebucht. Also ich hätte dann quasi nach meinem einen Take, das heißt nach 5 oder 10 Minuten, durfte ich dann quasi wieder gehen. Ja? Und das andere Ensemble ist halt geblieben. Aber die waren alle schon im Studio, weil ich hätte nur einen Take, damit das eben nahtlos weitergeht. Und dann schaue ich mir den Take an und dann ist es ein Junge, der eben total durchdreht, ausflippt, sich auf den Boden legt, mit den Armen rum und mit den Füßen und schreit und weint und dann wieder lacht und schreit und weint. Und ich denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da stehen eben die ganzen Kollegen so und schauen mich so erwartend an und ich so, boah, das musst du jetzt treffen. Und dann ist mir wirklich auch das Herz bis zum Hals gerutscht. Und dann kam halt eins, zwei, drei und auf vier wird sie dann bunt. Und dann muss ich loslegen. Und dann habe ich halt losgelegt und habe halt lustigerweise alles getroffen. Ich habe davor gedacht, das kriege ich nie hin. Ja, da brauche ich jetzt eine Stunde für diesen Take.
Wahnsinn.
Ein Lucky Punch.
Aber dann hat's doch irgendwie so geklappt. Dann durfte ich gehen und war so froh.
Weißt du noch, was das für eine Produktion war?
Ja, das weiß ich nicht mehr, nee.
Dann ist das jetzt wahrscheinlich genau das richtige Stichwort. Brian, wir verlassen jetzt mal, vielleicht kommen wir ja nachher nochmal dorthin zurück, aber wir müssen ja auch mal über das sprechen.
Du kannst Überleitungen machen.
Ja gut, ne? Ja, aber du kannst. Wir müssen ja auch mal über das sprechen, was der Dirk sonst so gemacht hat. Da hat Brian ausgegraben, dass du, Dirk, mit 15 quasi die erste Kinosprech-Hauptrolle hattest, und zwar als Bastian in Die unendliche Geschichte 2.
Genau.
Kriegt man das als Teenager überhaupt mit, dass das so eine große Nummer ist?
Also in dem Fall war das auch damals schon eine große Nummer, weil es war die Geschichte von Michael Ende und eben die unendliche Geschichte Teil 2. Und da gab es ja bloß eben zwei große Rollen, und das eine war halt Bastian und die andere war halt Atreo. Und ich glaube, ich bin damals eben auch direkt besetzt worden. Also es gab kein Casting, sondern Dominik und ich wurden halt eben direkt auf diese Rollen besetzt.
Das ist doch ein Ritterschlag. Das heißt, da war man schon etabliert.
Das war absolut ein Ritterschlag. Das habe ich auch damals schon gesehen. Das war auch für mich total magisch. Vor allen Dingen wurde es auch dann halt in dem besten Studio aufgenommen. Also in dem größten, schönsten Studio damals. Und ja, wir hatten halt dann noch mehr Zeit als sonst, weil es halt eben eine Kinoproduktion war. Und das war halt eine große Produktion. Da war ich damals schon ein bisschen stolz.
Vollkommen zu Recht, würde ich sagen. Und du hast ja auch in der ersten Staffel von Married with Children, eine schrecklich nette Familie, den Bud Bundy gesprochen, ja, tatsächlich.
Tatsächlich, ja, in der ersten Staffel, ja.
Warum danach eigentlich nicht mehr? Das konnten wir nicht finden.
Ja, das ist, also ich habe das heute, glaube ich, nur noch vage in Erinnerung. Aber es war so, dass ich mich da, glaube ich, mit Dominik Auer abgewechselt hatte. Er hatte dann wahrscheinlich, weil der Regisseur mit mir als Kind da nicht so gut klarkam, da kam eben Dominik besser klar als mit mir. Ich habe mir als Kind zwar schon einiges sagen lassen, aber halt kam halt immer auch auf den Ton drauf an. Und wenn jetzt ein Regisseur irgendwie sehr patzig war, dann war ich halt als Kind sehr frech.
Zu Recht.
Also da war die Chemie irgendwie besser zwischen Dominik Auer und dem Regisseur.
Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Da müsste ich ihn selber mal fragen, ob er noch weiß, was die Gründe waren. Aber ich habe ja auch seine Rolle übernommen. Also nicht nur er hat meine Rolle übernommen, sondern ich habe ja seine Rolle übernommen bei Beverly Hills 90210. Da habe ich ja dann David Silver gesprochen.
Genau, Brian Austin Green, richtig.
Genau. Und da hat er vorher eben die Rolle gesprochen.
Eine Rochade quasi.
Trading Places. Ja. Das führt mich aber direkt zu einer Anschlussfrage. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, als ich mein Stalking, meine Recherche, Entschuldigung. Verzeihung.
Ja, es gab so einen kurzen Knacker in der Leitung.
Ist nichts passiert. Du hast seinerzeit 1998 Josh Hartnett synchron dargestellt, Entschuldigung, wir nennen es synchron dargestellt, in Halloween Age 20 und The Faculty. Aber danach nie wieder.
Ja, leider, muss ich sagen. Wobei ich da auch immer wieder gern sage, dass der Kollege, der es halt eben dann nach mir gemacht hat.
Das war Simon Jäger, glaube ich.
Ist das Simon Jäger, genau. Ja. Das halt einfach auch meiner Meinung nach besser gemacht hat als ich. Also zumindest bei dem, was ich gesehen habe, fand ich, liegt er schon besser drauf als ich. Deswegen, das war halt auch eine Produktion in Berlin, nicht in München. Und da ist es ja nicht ungewöhnlich, dass dann eben Berlin neu besetzt, weil es ja viel teurer ist, einen Sprecher aus München zu holen. Reisekosten, Unterbringung und so weiter. Deswegen wird da gern dann einfach umbesetzt und dann.
Also für mich persönlich passte deine Stimme auf den Sieg in The Faculty 100%. Muss ich so sagen. Ich liebe diesen Film, schaue ihn immer wieder gern. Und als ich das rausfand, dachte ich mir, nein, der Dirk Meier hat den Sieg.
Ich hätte ihn gern weitergesprochen. Gar keine Frage. Aber sie haben halt einen guten Kollegen drauf gefunden und der ist halt dann so quasi die Feststimme geworden, weil er hat ja auch alle weiteren Josh Hartnett Filme gemacht.
Ja.
Und bei mir ist es halt bei den ersten zwei, also ich habe ihn halt quasi als erster gesprochen, wenn man so will, aber ich habe halt die Rolle nicht behalten können, ja.
Fand ich schade. Aber das ist wieder...
Ja, ich auch.
Ja, man hört's.
Keine Frage.
Man hört's. Naja. Man merkt's.
Gebe ich gern zu, ja.
Das führt mich aber zu der nächsten Frage. Weil Josh Hartnett ist ein gutes Thema. Du sprichst ja viele variable Rollen, ne? Fry in Futurama, Lysop in One Piece, Butters in South Park. Dann hast du, das ist jetzt wieder der nächste Punkt, dann hast du den Mordecai gesprochen in Borderlands.
Auch, ja, genau.
Und dann schließe ich die Brücke mit eben Josh Hartnett in The Faculty und Halloween Age 20. Das sind 5 verschiedene Stimmfarben. Wie kriegt man sowas hin?
Ja, das hängt natürlich jetzt von dem visuellen Erscheinungsbild natürlich auch ab. Also ich meine, ich gucke mir das auch an, bevor ich die Rolle bediene und achte halt dann darauf, wie bewegt sich der Charakter, wie ist die Körpersprache. Und dann versuche ich das halt eben so gut ich kann eben nachzubilden. Und klar variiert es ja und ich versuche das dann eben entsprechend so anzupassen. Und ich glaube, das war auch damals mein Geheimtrick, warum ich dann bei diesem Casting, bei Fry wurde ich ja nicht direkt besetzt, das wurde ja ganz groß gecastet.
Oh, okay.
Das werde ich auch wahrscheinlich nie vergessen, weil das eben damals so eine irre Sache war, weil es war ganz München geladen. Also waren, glaube ich, 25 oder 30 Sprecher waren damals dort. Also jeder, der das mal gemacht hat, war halt da, um für die Rolle vorzusprechen.
Wow.
Und der Aufnahmeleiter war damals Mario Recht. Und ich weiß, es hieß dann auch, sollen alle da bleiben, ja. Also jeder geht einzeln rein, keiner darf dem anderen zugucken. Und sobald du halt fertig bist, gehst raus, dann kommt der Nächste. Und alle sollen aber warten, weil die Entscheidung wird ja noch an demselben Tag oder am selben Abend getroffen. Und waren auch alle Verantwortlichen da, die Supervisor, die ganzen Chefs. Also es war wirklich proppenvoll. Und dann kam er halt, dann ist die Entscheidung hinter den Kulissen gefallen. Und dann kam er und ging halt zu den Ersten hin und sagte, vielen Dank, du bist es nicht geworden, vielen Dank, du bist es nicht geworden und so weiter. Und am Ende waren wir noch zu dritt.
Oh Gott.
Und dann ist er zu einem Kollegen und hat dann gesagt, vielen Dank, du bist es nicht geworden. Dann waren wir nur noch zu zweit. Und ich dachte mir, komm jetzt bloß nicht zu mir. Und dann geht der schnurstracks auf mich zu. Und ich denke mir, hey, wenn ich jetzt Zweiter werde, flippe ich aus. Und dann sagt er, herzlichen Glückwunsch, du bist es geworden. Und
ist das schlimmer als jedes DSDS-Casting, ey. Furchtbar.
Wirklich. Ja, oh. Da hatte ich mich dann damals auch sehr gefreut. Und ja, mein Trick quasi war, dass ich eben da versucht habe, der Originalstimme so nah wie möglich zu kommen. Also ich habe eben da das so versucht, ja, und ob es mir jetzt gelungen ist oder nicht, muss halt jeder selber beurteilen. Aber ich glaube, das war der Grund, warum sie sich letzten Endes dann auch für mich entschieden haben, weil ich am nächsten vom Original rangekommen bin, glaube ich. Also an den Klang vom Original.
Aber wie gesagt, deine Wandlungsfähigkeit finde ich auch immer wieder erstaunlich.
Ja.
Mein aktuelles Paradebeispiel ist dabei ja Brad Goldstein in Ted Lasso, also dort die Rolle Roy Kent. Wenn man sich da das Original anhört, dann hat er vielleicht ungefähr eine Stimmlage mit dir, aber der grummelt immer so vor sich hin und ist auch recht heiser. Und dann hat er natürlich, aber das ist ein anderes Thema, hat er natürlich auch noch einen britischen Akzent, einen starken. Und ich habe das Gefühl gehabt, den musstest du quasi für die deutsche Fassung von Ted Lasso dann auch komplett neu erschaffen. Und ich habe das Gefühl, du hast ihn quasi, ja, er ist für mich dann auch eine leicht andere Person, weil es eben nicht anders ging, weil man das eben manchmal dann auch für das Zielland auch so ein bisschen umformatieren muss, in Anführungsstrichen.
Ja, also lustig war, ich meine, das war ja Madeleine, macht da die Regie, also eben die Madeleine Stolze.
Und sie spricht die Rebecca natürlich.
Und das macht sie auch, genau. Und sie hat mich auch auf dieser Rolle gesehen.
Oh.
Und ich wusste am Anfang nicht, also ich wurde halt angerufen, für mich war das halt ein Job wie jeder andere und ich komme ins Studio und sehe die Rolle und denke mir so ganz leise, wollt ihr mich verarschen? Und das habe ich dann auch so ähnlich, nicht in dem Wortlaut, aber dann halt Madeleine gesagt und dann sagte, das machen wir schon. Und am Anfang war ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mich da eben nicht so auf der Rolle gesehen habe. Mittlerweile muss ich sagen, macht mir die Rolle sehr viel Spaß. Ich mache es jetzt auch ein bisschen anders, als ich es am Anfang gemacht habe. Ich habe mich eben noch nicht so getraut, eben da so grummelig und zu drücken auf die Stimme, weil das halt so, zumindest nach meiner Auffassung, halt nicht natürlich klingt, sondern unnatürlich klingt. Aber so im Spiel, glaube ich, habe ich die Rolle jetzt mittlerweile ganz gut gefunden. Und sie macht jetzt auch Spaß. Und ich habe ja die Serie gehabt, auch selber geguckt und ich gucke sie auch aktuell. Und ich finde sie ja sehr, sehr witzig. Und ihn auch als Charakter, weil er ist so ein mürrischer Typ, der sich eben dann mit seiner Art eben viele Sympathiepunkte verdient. Und sie ist schon lustig.
Ja, vielschichtig vor allen Dingen, weil sich dann so langsam herauskristallisiert, dass er ein Herz aus Gold hat eigentlich. So eine ganz raue Schale, aber dann einfach ein Herz so groß wie, keine Ahnung, die britische Insel.
Naja, was man ja mitbekommt gleich ab der ersten Staffel. weil er sich ja dann eben auch für die Schwächeren ja einsetzt.
Nicht spoilern, Peter, ich möchte das vielleicht irgendwann auch nochmal gucken.
Okay.
Brian, jetzt musst du mir nochmal helfen. Ich weiß, dass du noch eine Frage hattest, die in Richtung der Arbeit für Videospiele und auch die Werbespots und so weiter ging.
Tatsächlich keine Frage. Ich hatte mir diese Frage gestellt, weil während meiner Stalkerei-Recherche, wir nennen es Recherche, bin ich immer wieder drüber gestolpert, Dirk Meier hat Indiana Jones gesprochen. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und gesucht.
Hä?
Aber ich habe es nicht gefunden. Aber ich habe es tatsächlich gefunden. Du hast gesprochen. Ich finde es unglaublich witzig. Sorry, der Witz geht auf deine Kosten. Du hast gesprochen in Indiana Jones und der Stab der Könige für die Wii. Deutscher Soldat 1.
Okay.
Sagst
du für das Videospiel?
Genau. Indiana Jones und der Stab der Könige. Abgesehen davon, ich bin ja erschlagen worden. Du hast, glaube ich, wenn mich die Synchrokartei nicht belügt, hast du über 850 Sprechrollen während deiner 40-jährigen Karriere bereits getätigt.
Ja, natürlich ist das ja nur ein Bruchteil, logischerweise. Da sind ja bloß dann die sie ja raushören, weil niemand hat das ja wirklich protokolliert. Also ich würde jetzt mal schätzen, das sind meine Mitwirkungen bestimmt bei über 10.000 Produktionen. Also bei
wow,
der NFL habe ich irgendwie
Alter.
6.000 gelistet, aber da fehlen auch eine Menge. Ich meine, das ist klar, aus 40 Jahren, da ergibt sich halt zwangsläufig halt eine gewisse Anzahl.
Aber krass. Richtig, richtig krass. Aber da stellt sich mir eine Frage. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen, glaube ich, in die ernsteren Gefilde. Du hast mal gesagt, das habe ich sogar live nochmal nachgehört, dass die Synchrongagen quasi noch auf dem Stand von 1986 sind. Ist das heute immer noch so?
Also meine Gage bei Alf, kann ich ja gerne sagen, war damals 100 Mark Grundgage.
100 Mark?
7 D-Mark. Mark, ja klar,
okay,
D-Mark.
Ja.
Und 7 Mark für einen Take. Also das heißt, wenn ich halt da 10 Takes hatte, dann habe ich halt 170 Mark bekommen. Und damals war das noch so, dass ich eben mit der Dispo zur Kasse gegangen bin und bei der Kasse mir das Bargeld abgeholt habe. Was natürlich auch eine große Motivation für mich war, besonders als Teenager und jugendlicher Heranwachsender, weil ich halt dann wusste, okay, ich habe halt dann eben so und so viel in der Tasche.
Aber das ist natürlich eine einmalige Bezahlung, weil niemand hat daran gedacht, dass das mal so eine große Nummer werden würde in Deutschland, dass es dort ganz viele Hörspiele geben würde und dass auch jetzt noch, nach bald 40 Jahren, diese Serie immer noch im Streaming zu kaufen und zu gucken ist.
Ja, das ist verrückt. Also zumal, wenn ich mir jetzt meine GVL-Abrechnungen angucke, dann kriege ich für die Wiederholungen von Alf, wenn es gut läuft, irgendwie 0,0012 Cent.
Nicht alles auf einmal ausgeben.
Also ganz genau.
Ja, da muss schon einiges zusammenkommen, dass ich da mal auf 2,50 Euro komme.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, mal auf deinen äußerst hörenswerten Podcast Synchronkind zu sprechen zu kommen. Da ist dein wiederkehrendes Mantra am Ende jeder Podcast-Episode und es hat mir sehr gut gefallen. Da sagst du fast immer am Ende, bleib klar, bleib unbequem und lass dich nicht verrücken. Das finde ich sehr schön. Ich habe auch teilweise das Gefühl, du sprichst dann nicht unbedingt zum Hörenden selber, sondern auch ein bisschen immer zu deiner Branche und zu deinen Mitstreitern in der Branche. Hatte ich so eine leichte Empfindung. Und ich glaube, da ist auch so ein gewisser Aktivismus drin in deinem Podcast. Aber mir hat diese Farbe sehr, sehr gut gefallen.
Durchaus.
Gleich in der ersten Episode sind mir zwei markante Thesen im Gedächtnis geblieben. Du sagst erstens, dass es eine sehr machtvolle Position sein kann, als junger Sprecher übersehen zu werden. Und dann, ich zitiere, die größte Währung in dieser Branche ist nicht Talent, es ist Anpassung. Diese beiden Äußerungen sind mir schon, da bin ich schon in der ersten Episode drüber gestolpert.
Da stehe ich auch zu.
Und ich glaube, das mit dem jungen Sprecher, das erklärst du selbst, weil man da als Kind vermutlich noch nicht so wahrgenommen wird, in deiner Gegenwart teilweise auch mal Sachen passiert sind und dir widerfahren sind, die man wahrscheinlich in Gegenwart eines Erwachsenen nicht gemacht hätte, nach dem Motto, das Kind hat das gleich wieder vergessen, was ich hier gerade gesagt habe. Habe ich das richtig interpretiert?
Ja, absolut. Und nach heutigen Maßstäben ist es ja eigentlich verrückt, wie das damals bei uns abgelaufen ist. Also wenn ich mir heute angucke, in Bezug auf Kinderarbeit, also Dominik und ich, wir sind damals monatelang nach der Schule in die Studios und haben dann, weiß ich nicht, wie viele Stunden dort verbracht, unsere Hausaufgaben dort gemacht und sind dann am Abend manchmal mit den Müttern, manchmal allein dann mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Aber so war das halt damals. Früher wurde ja auch mal in Krankenhäusern geraucht.
Ja, und in Flugzeugen.
Ja, verrückt.
Unglaublich.
Ja, vor allen Dingen auch im Studio wurde geraucht. Ich meine, ich stand als Kind im Studio und auch die Cutter, die ja im Studio sind, also im Aufnahmestudio, die nicht hinten in der Regie sitzen, sondern im Aufnahmeraum. Und das war ganz normal. Das Kind war halt ein Meter daneben am Mikrofon gestanden und der Cutter oder die Cutterin hat halt daneben geraucht.
Mit einem Qualm.
Ja, ich habe sogar selbst dann, glaube ich, als 16-, 17-Jähriger gab es auch dann Momente, da war ich im Studio und hatte die Kippe in der Hand.
Ja, ganz andere Zeiten. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass du wahrscheinlich auch mal Zeuge von der einen oder anderen Entgleisung eines erwachsenen Synchrondarstellers geworden bist.
Nicht nur eines Darstellers, sondern auch von Synchronregisseuren. Also das habe ich auch erlebt, da. Ja, natürlich.
Wenn der Druck zu groß ist, ne? Scheinbar.
Und ist dir da irgendwas konkret noch in Erinnerung?
Klar, da habe ich einige Sachen konkret in Erinnerung. Also eine Sache, die mich als Kind damals sehr geprägt hat, war das Erlebnis, dass eben schon damals eine gestandene Synchronschauspielerin eben vor dem Mikro stand und da ihre Darbietungen machte und von der Regie so runtergeputzt wurde und so wirklich niedergemacht und diskreditiert wurde, dass sie halt zum Weinen begonnen hat. Und ich war halt mitten in dem Studio drin gesessen, weil damals war es ja auch so, wenn du draußen erst dann reingerufen wirst, dann verlieren wir Zeit. Also du wartest jetzt schon brav hier auf dem Stuhl und wenn die Kollegin fertig ist, bist halt du dran. Und deswegen war ich halt mit drin gesessen als Kind oft, was mir natürlich auch viel gebracht hat, weil ich habe bei den anderen Kollegen zuschauen können und ich habe auch manchen Kollegen halt das eine oder andere halt abgeschaut. Oh ja, auf jeden Fall war die Frau dann wirklich völlig fertig und hat geweint und hat dann auch weinend das Studio verlassen. Und dann kam halt von der Regie die Ansage, und jetzt Dirk Meier!
Oh, Jesus Christ.
Und ich weiß nicht, ich war glaube ich damals 12 oder 13 und ich so, und bin dann so vors Mikro und hab halt dann dicht gemacht, weil ich halt schon so ein bisschen die Hose voll hatte, was passiert jetzt? Und ja.
Das ist wie wenn Lars mich in unserem Podcast immer anschreit. Nein, tut nicht.
Sag mal
du. Nee, aber eine Frage habe ich tatsächlich noch, weil die hast du noch nicht ganz beantwortet. Sind denn die Synchrongagen immer noch auf dem Stand von 1986 oder hat sich das gebessert?
Naja, prinzipiell ist es ja so, dass jeder Sprecher theoretisch seine eigene Gage ja vereinbaren kann oder seine eigene Gage eben ansagt. Ah. Ja, also normal, ja, ich meine, klar, es ist ja eine Leistung, die du anbietest. Also du bestimmst ja auch, zu welchen Konditionen du diese Leistung ja einräumen möchtest.
Okay, verstehe.
Nur hat sich halt mittlerweile ein gewisser Standard oder eine gewisse Standardgage etabliert. Die lag dann, als es den Wechsel gab von D-Mark auf Euro, bei 53 und 3,50, was also ziemlich analog zu 107 ist.
Ja, ein Stundensatz von 3,50 €? Wow.
Nein, pro Take. Also das war 53, war halt dann die Grundgage. Anstatt 100 Mark Grundgage gab es halt dann 53 € Grundgage und 3,50 € für einen Take anstatt 7
also
Mark.
Also quasi halbiert.
Aber man
einfach
merkt schon, dass die 3,50 €, ja, also vom quasi Wert war es ja damals fast 1:2. Es war ja nicht ganz 1:2, es war ja 1,9 noch irgendwas. Genau, also man merkt schon, dass da ja schon eine kleine Reduktion ja schon stattgefunden hat, weil 3,50 eben nicht 7 Mark waren. Also es ist schon mal ein bisschen weniger geworden. Aber gut, ist vielleicht...
Und die Inflation.
Ja, genau. So ist es. Und das eben nicht nur für ein Jahr, sondern für eben jetzt mittlerweile 4 oder 5 Jahrzehnte. Aber gut, heute liegt die Standardgage bei 80 und 4. Also 80 € Grundgage und 4 € pro Take. Meine Gage liegt aktuell bei 105.
Mhm. Was man sich so erarbeitet.
Ich hätte gern 107, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eben der Euro heute nicht mehr das wert ist, was es halt die D-Mark damals war. Also wenn ich mir heute anschaue, wenn ich mir eine Melone kaufe, die irgendwie 5 Kilo wiegt, dann kostet die halt 12 €. Eine Melone. Oder wenn ich jetzt tanken möchte, dann kostet mich das halt jetzt umgerechnet in Mark 5 Mark.
Oh, wir sprechen bitte nicht über das Thema tanken. Danke. Das wäre mir ein Fest.
Dann sprechen wir über was ganz anderes.
Geil.
Dann komme ich nochmal zum Podcast zurück und zu den Fragen, die ich dazu hatte und die da bei mir aufgeploppt sind. Dieses Zitat, was ich gerade von dir gebracht habe, Dirk, die größte Währung in dieser Branche ist nicht Talent, es ist Anpassung. Mhm. Spielt das auch so ein bisschen in dieses Thema Gagenforderung mit rein? Also nach dem Motto, wer da zu sehr aufmuckt, in welcher Hinsicht auch immer, ist da schon ein bisschen raus?
Naja, klar, natürlich. Ich glaube, sonst hätte ich ein paar mehr Rollen darbieten dürfen. Aber es gibt natürlich Firmen, die mich nicht gerne beschäftigen, weil sie wissen, ich möchte fristgerecht bezahlt werden. Und die Firmen haben sich angeeignet, eben die Synchronschauspieler erst nach 2 Monaten zu bezahlen. Manchmal erst nach 3, manchmal erst nach 4, manchmal erst nach 5, manchmal erst nach 6, manchmal gar nicht. Aber ich kann mir das halt nicht leisten. Ich bin halt darauf angewiesen, dass ich bezahlt werde. Und deswegen mache ich jede Firma, auch wenn sie mich dann nicht mehr beschäftigt, darauf aufmerksam, dass ich fristgerecht bezahlt werde. Und wenn nicht, dann schicke ich auch Mom Bescheid. Weil ich brauche das Geld. Mhm. Ich habe ein Kind, das im Teenageralter ist. Ich muss verschiedene Kosten, die Kosten sind immens heutzutage. Und deswegen kann ich mir das nicht leisten, mich auf ein Zahlungsziel von 60 Tagen oder noch mehr einzulassen. Aber das ist halt eben genau das, was ich ja damit auch zum Ausdruck bringen wollte. Das ist halt die Situation. Und sie führt halt auch noch leider weiter dazu, dass halt dann eben, wie soll ich sagen, vielleicht nicht unbedingt sehr talentierte Kunstschaffende engagiert werden, sondern eher die, die halt eine höhere Anpassungsfähigkeit besitzen. Und manchmal geht das halt auch mit weniger Talent einher.
Ich habe mich als Kleinkünstler übrigens in einer deiner vielen Äußerungen wiedergefunden, dass die meiste Zeit des Jobs aus Warten besteht. Warten, bis man an der Reihe ist, warten, bis der nächste Auftrag kommt und warten, bis man endlich bezahlt wird.
Ja.
Und vor allen Dingen, und da kommen wir jetzt langsam in den düsteren Teil, dass die Branche wohl von Angst zusammengehalten wird. Der Angst davor anzuecken, nicht mehr gebucht zu werden. Und da wollte ich dich fragen, wie real ist diese Angst, wenn man an die Marktmacht weniger großer, global agierender Medienkonzerne denkt?
Naja, also ich glaube, wenn sie nicht so groß wäre, hätten wir eine andere Situation. Also man muss sich allein schon die Situation anschauen, jetzt wie mit dem, was ja durch die Presse ging, mit diesem Zusatzvertrag von einem Streaming-Anbieter. Das ist, hat ja auch die Öffentlichkeit erreicht. Das ist ja sogar im normalen Frühstücksfernsehen gelandet. Das hat die Öffentlichkeit ja mitbekommen. Und dennoch wird das halt gemacht. Also das heißt, die Synchronschauspieler erklären ohne ein weiteres Entgelt die Zustimmung zum KI-Training. Und wie kann sowas passieren? Weißt du, wenn man sich fragt, wie ist sowas möglich? Weil es schadet ja allen Synchronschauspielern. Weißt du, und vor allen Dingen, sie machen das ja für lau. Also das heißt, sie unterschreiben für lau, dass sie in der Zukunft abgeschafft werden. Und verlangen dafür nicht einmal Geld. Also das ist eigentlich verrückt.
Um das für die Zuhörenden hier, die jetzt nicht so vom Fach sind, und das dürfen ja die meisten sein, nochmal zu erklären. Du erzählst in einer Folge deines Podcasts, dass Synchrondarstellende oft Zusatzvereinbarungen unterschreiben müssen, dass ihre Stimme für KI-Training, für die Bewerbung des aktuellen Film- oder Serienprojekts, für das Merchandise und für die Nutzung auf zukünftig existierenden Plattformen verwendet werden darf. Und das ohne weitere Vergütung. Heißt das nicht im Umkehrschluss, dass man sich mit jeder weiteren Unterschrift selbst ein wenig mehr abschafft und auch überflüssig macht, bis man eines Tages gar nicht mehr gebraucht wird? Und
durchaus möglich.
Ja. Und wenn dem so ist, warum machen es deine Kollegen oder warum machst du das im Einzelfall dann trotzdem?
Naja, wir haben das ja schon rausgefunden. Das ist halt eben aus dieser Angst heraus. Also ich meine, klar, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt meine Rolle Lysop nehmen bei One Piece. Ich meine, diese Rolle biete ich jetzt seit einem Vierteljahrhundert da, ja?
Krass.
Und jetzt ist es halt so, dass die Live-Adaption natürlich bei einem Streaming-Anbieter gelandet ist. So, jetzt kann ich natürlich sagen, klar, ich habe keine Lust, den Vertrag zu unterschreiben. Aber letzten Endes, da meine Kollegen das alle gemacht haben, werde ich ihn auch unterschreiben. Weil wenn ich das als Einziger nicht tue, werde ich als Einziger unbesetzt. Und ich bin die Rolle los, die ich seit einem Vierteljahrhundert spreche. Und richtig. Zumindest halt, und da sage ich, frage ich mich, was ist jetzt schlauer? Und für mich, ich meine, vielleicht bin ich nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber für mich ist es halt dann schlauer zu sagen, wenn es die anderen machen, dann mache ich es auch. Wenn sie von der Brücke springen, mache ich es vielleicht nicht.
Ja,
aber
ich wollte es gerade sagen.
In dem Fall muss ich sagen, weil wenn ich raus bin, verdiene ich halt auch kein Geld. Und ich mache das halt professionell. Also, und ich habe ja auch keine, das darf man auch nicht vergessen, keine klassische Ausbildung. Ja, ich bin ja kein Jurist oder sonstige, sondern ich bin ja dann, wenn ich jetzt im freien Arbeitsmarkt bin, bin ich halt eine Hilfskraft.
Nein, ja, ich kann das durchaus machen.
Von einem Einkommen einer Hilfskraft kann ich halt leider nicht existieren. Mhm. Also das geht nicht. Bei den heutigen Unterhaltszahlungen ist das nicht möglich.
Es ist halt, ich finde es halt schade, weil gerade Deutschland hat so wundervolle Synchronschauspieler. Ich meine, ich kenne es von zu Hause, ja, also von meiner Schwiegermutter. Ich bin mit einer Kroatin verheiratet. Im kroatischen Fernsehen, da wird alles untertitelt. Da gibt's keine Synchronsprecher, keine Synchrondarsteller. Ja. In der Türkei gibt's einen, der alles synchronisiert, Männer und Frauen. Mhm. So. Mhm. Und dann schauen wir nach Deutschland. Dann nehmen wir jetzt hier unser prominentestes Beispiel. Ich bin immer noch ein bisschen starstruck, Entschuldigung.
Ja.
Das ist brutal. Wir haben Dirk Meier, der in jedem zweiten Wohnzimmer schon mal gehört wurde. Jeder hat diese Stimme schon mal gehört. Und dann gehen wir über zu, dann gehen wir zu den Großen, die leider schon viel zu früh gegangen sind. Elmar Wepper, jahrelange Stimme von Mel Gibson, Norbert Gastel, Nils Klausnitzer, Klaus-Dieter Klebsch. Aber das führt mich jetzt zu einer ganz anderen Frage, weil jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir raus aus dem Dunkeln und gehen wieder ins Helle.
Nee, bitte noch nicht. Also zwei Fragen habe ich noch zu dem dunklen Kapitel.
Okay. Ja, dann bleibe ich im Dunkeln, Lars. Mach du weiter.
Ja, wir können ja gerne im Licht nachher enden. Dirk, du sagst auch, dass der oder diejenige, der oder die offen Kritik an der Branche und an den Arbeitsbedingungen der Sprecher und so weiter an den Machtstrukturen übt, schnell als schwierig wahrgenommen wird. Wie schwierig schätzt du dich denn selber ein? Also ist das Synchronkind mittlerweile ein Enfant terrible geworden?
Also für die eine oder andere Firma mit Sicherheit.
Oui.
Und deswegen, aber es hat ja auch eine positive Seite, wie das Sprichwort ja auch schön zum Ausdruck bringt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ungeniert. Ja? Und ja, ich meine, ich frage mich auch, klar, ich werde jetzt 51 und ich muss noch ein paar Jahre buckeln und ja, wenn ich keine Beschäftigungsverhältnisse mehr angeboten bekomme, dann muss ich mir überlegen, was ich halt dann mache. Ob ich dann, weiß ich nicht, Hörbücher einspreche oder vielleicht selber dann eigene Synchronproduktionen begleite.
Mit uns einen Podcast machen.
Steht noch in den Sternen. Ja. Das Dumme ist ja nur, irgendwie muss ich ja irgendwas ja verdienen.
Ja.
Der Podcast ist ja kostenlos und bringt mir ja kein Geld.
Ich wollte es gerade sagen,
sondern
ja.
Sondern das war wirklich...
Tja, zahlt keine Richtung.
Ja.
Aber du hast ja mal ein Studium zum Musikbetriebswirt absolviert.
Ja, ich hatte Musikverlag 12 Jahre lang. Und habe ihn dann 2022 aufgegeben, kurz nach Corona.
Warum?
Weil sich das einfach monetär nicht gerechnet hat. Es hat mich am Ende hat mich das mehr Geld gekostet, als es mir gebracht hat. Und wenn ich dann für die Arbeit quasi auch noch Geld bezahle, dann muss ich halt einfach erkennen, dass das keinen Sinn ergibt.
Ja klar, jeder muss gucken, wo die Butter herkommt. Aber wenn wir jetzt nochmal in die ganz...
Wie man
in
der Kurpfalz sagen, wo das Pulver herkommt.
Oder jenes. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die ganz düstere Zukunft wagen, Dirk, Jesus, wie wahrscheinlich ist es, dass wir bald keine deutschen Synchrondarstellenden mehr haben, sondern dass man mit Hilfe des KI-Trainings und der Stimmsynthetisierung den Originaldarsteller mit seiner eigenen Stimme jetzt deutsch sprechen lassen kann? Also was spricht dafür, was spricht dagegen?
Ich sehe das relativ gelassen. Ich kenne ja die Entwicklungen. Ich kenne auch die Versuche von den großen Streaming-Anbietern. Es gab ja auch mal eine Zeit, da haben sie versucht, eben nur im Original auszustrahlen. Bis sie halt gemerkt haben, naja, wenn sie es eben nicht in Deutsch synchronisieren, dann erreicht es halt nicht so eine große Zuschauerschaft. Und die großen Anbieter wollen ja auf Masse gehen. Und sie wissen natürlich, wenn sie es lokalisieren, dann erreichen sie einfach eine größere Anzahl an Zuschauern.
Und insbesondere in Deutschland sind wir da ja sehr verwöhnt. Ich glaube, unsere Synchro-Kultur ist Weltspitze. Wir haben, das hat ja auch damit zu tun, dass wir die Synchronisation quasi zur Kunstform erhoben haben. Über Jahrzehnte ist das gewachsen und ich frage mich da immer, wie schnell man das ausschleichen kann.
Und da saßen auch in den entscheidenden Positionen eben auch noch wirklich Kunstschaffende. Heute sitzen ja dort Rechnungsprüfer. Und ja, ist so. Und deswegen ist jetzt auch der Wert der Qualität nicht mehr so wichtig. Wichtig ist die Effizienz. Wichtig ist, dass es kostengünstig produziert wird. Und genau da sind wir ja eben mehr heute. Und deswegen muss ich dann immer schmunzeln, wenn es heißt KI, dann sage ich, um das mit der KI zu erreichen, dann kostet sich dreimal so viel, wenn das reicht. Ja, weil du musst halt entsprechend nacharbeiten. Die KI, die ist natürlich zu blöd, die kriegt das so nicht hin. Also ich meine, die kann schon Stimmen emulieren und vielleicht auch das menschlich klingen lassen oder auch emotional. Aber dass es halt an einem vorgegebenen Bild synchron dazu passt, das ist halt die Krux an der Sache. Und das wird die KI meiner Meinung nach, auch wenn man sie noch 10 Jahre lang programmiert, dann vielleicht irgendwann mal halbwegs hinbekommen. Aber eben, dass sie das wirklich so hinbekommt, wie wenn es professionelle Synchronschauspieler machen, das glaube ich, das dauert noch 100, 200 Jahre.
Also da bin ich ganz bei dir. Ich komme ja ursprünglich aus der IT. Ich kann auch ein Large Language Model bedienen. Aber, wie ich immer so schön sage, die Meinung eines Menschen ist mir am Ende des Tages immer noch wichtiger. Und das ist genau die Brücke, die mir zum Sprechen und zum Synchrondarstellen schafft. Ich glaube nicht, dass ein programmierter Algorithmus irgendwann eine Emotion rausholen kann, wie beispielsweise, jetzt bin ich wieder bei dir, Dirk, in The Faculty, als Josh Hartnett Drogen reicht, zieht euch das rein. Das kann keine KI. Das geht nicht. Und ich werde heute Abend noch mal The Faculty schauen. Ich gelobe hier und jetzt.
Ich komme vorbei und bringe Chip mit.
Zumal wird sich auch die KI wehren, weil sie sagt, das ist illegal. Ja, das geht nicht.
Oh, dann sind wir bei Skynet. Okay, das ist zu weit. Das ist zu weit.
Nee, aber es ist ja lustig, weil die Industrie, die, wenn ich es noch sagen darf, die Gerne. Investiert ja wirklich wahnsinnig viel Geld, also Abermillionen in diese Technik, ja. Weil sie sich davon eben verspricht, dass sie künftig auf Knopfdruck das so macht, wie das halt bisher Synchronschauspieler gemacht haben. Aber die Industrie vergisst dabei, dass eben genau diese Arbeit von uns ja zu diesen besonderen Erfolgen geführt haben. Also, dass manche Filme und Serien wirklich besonders erfolgreich waren, weil sie halt eben auch besonders gut adaptiert worden sind ins Deutsche. Und nur deswegen, zumindest ist es meine Auffassung, wurden diese Serien dann auch so erfolgreich.
Hast du recht. Und da schlagen wir den Bogen zurück zu Alf.
Ja, im Übrigen haben wir natürlich auch Serien, die sind im Deutschen aufgrund der Synchronisation, der sehr kreativen Synchronisation, erfolgreicher als im Original gewesen. Die Beispiele gibt es natürlich auch.
Das haben wir auch in Film, Funk und Fernsehen. Ne? Nehmen wir gerade mal Rainer Brandt.
Ja, genau.
Und das zeigt mir mal eine KI-Produktion, die das kann, weil ich kenne keine.
Ja, ich auch nicht.
Richtig, richtig. Also mein Künstlerherz stimmt dir da 100%ig zu.
Ah, ich würde euch beide jetzt gern umarmen. Aber bevor das zu touchy wird, und wir wollen ja auch wirklich nicht zu viel von deiner Zeit beanspruchen, eine Frage habe ich noch. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das stand auch mal als Titel auf deiner Homepage, jetzt nicht mehr. Ja, ich habe gut gestalkt, recherchiert, Entschuldigung.
Du meinst zwei beste Synchronsprecher?
Ja, genau. Ja,
genau das.
Genau das meine ich.
Ja, das ist schön, dass du fragst. Die Geschichte dazu erzähle ich sehr gern, weil die leider ein paar Mal missverstanden worden ist. Es war so, die AOK, also die Krankenkasse, wollte mich als unständig Beschäftigten rausschmeißen.
Oh.
Weil sie eben der Auffassung war, dass ich halt eben als Selbstständiger bei meinem Musikverlag eben mehr verdiene als Synchronsprecher und deswegen wäre ich eben kein... Man muss ja auch noch dazu sagen, falls ihr das nicht wisst, dieser Status als unständig Beschäftigter ist ja vom Gesetzgeber ein Schutzstatus. Also wir müssen ja quasi keine Arbeitslosenversicherung bezahlen, weil wir eben ja nicht ständig beschäftigt sind.
Mhm.
Wie halt ein Festangestellter, aber der ist ja ständig beschäftigt. Jeden Tag von, sag ich mal, 9 bis 17 Uhr.
Egal, ob er was macht oder nicht.
Ja.
Ja, genau. Und wir sind ja weisungsgebunden, wir sind dort in einem Team eingegliedert, also das heißt beim Auftraggeber vor Ort. Und deswegen ist diese Tätigkeit sozialversicherungspflichtig. Und das war ja auch so eine Geschichte, das sollte ja mal abgeschafft werden. Und da mussten ja dann der Berufsverband, IDS hat ja dann 12 Jahre lang bis vors höchste Gericht geklagt, damit eben dieser Schutzstatus wieder zurückkommt in die Praxis. Weil es ja auch dafür sorgt, dass Synchronschauspieler eben auch dann fürs Alter durch die Rente abgesichert sind. Oder was heißt abgesichert? Naja, halt dann eine gewisse Grundsicherung haben. Und dann habe ich natürlich mich beraten lassen und habe dann auch beim Berufsverband, ich bin ja Mitglied beim IDS und VDS, und habe dann eben da den Vorstand beim IDS eben gefragt, ja, was könnte ich dann dort machen? Und dann sagt er, ja, ich meine, das ist natürlich auch jetzt nicht besonders schlau von dir, Dirk, wenn du halt jetzt hier da im Briefkopf hast, halt der neue Musikverlag. Ich meine, ist klar, dass dann die Leute dann vielleicht diesen Eindruck gewinnen können. Und dann dachte ich mir, okay, ich Depp, ja, dann mache ich halt eine Berufsbezeichnung. Aber was mache ich denn für eine Berufsbezeichnung? Dann sagst du, nennst dich halt bester Synchronsprecher. Sag ich, nein, das kann ich nicht machen. Aber vielleicht kann ich zweitbester machen.
Das ist doch intelligent tief gestapelt. Sehr gut.
Und so kam das.
Geil.
Dafür gab es einen Applaus von Brian.
Geil.
Von
geil,
Brian
geil, geil,
für
geil.
Brian.
Von Brian für, das war deep. Wer ist deiner Meinung nach, es ist immer schwierig zu sagen, best of, aber nenn mal so, einfach so aus der Hüfte raus, deine Top 3 Synchronschauspieler in Deutschland.
Das Problem ist, es gibt so viele, es gibt wirklich viele, also es gibt jetzt nicht so viele, aber es gibt einfach wirklich jetzt fast zu viele, um sie alle aufzunehmen.
Ja, aber den zweiten wissen wir doch schon.
Über den Zeitraum. Nee, also wenn es danach geht, dann würde ich mich das nicht trauen, mich als Zweitbesten zu bezeichnen, weil da fallen mir jetzt mindestens ein halbes Dutzend ein, die ich jetzt nach meiner Beurteilung für besser halten würde.
Oh.
Ja, aber das ist natürlich jetzt subjektiv, das muss auch jeder für sich immer entscheiden, weil es kommt doch immer darauf an, wie ist halt die Anforderung. Und es gibt da wahnsinnig gute Beispiele, ob es jetzt Thomas Danneberg ist, ob das Andreas Fröhlich ist zum Beispiel. Da gibt es... Ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich 10 Minuten lang Kollegen aufzählen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein lieber Dirk, erstmal du merkst, wir gehen so langsam Richtung Ende. Bei meiner Recherche und meiner Vorbereitung, ich habe einen Heidenrespekt vor dem, was du tust. Und wie gesagt, dieses Halloween Age 20 und The Faculty Ding hat mich komplett aus der Bahn geworfen, weil ich mir dachte, das ist Brian Tanner? Okay, alles klar.
Da war er schon ein bisschen älter.
Hat auch geflucht und solche Dinge gemacht. Nee, also ich für meinen Teil, ich denke, der Lars wird da auch gleich noch was dazu sagen. Dirk, vielen Dank für deine Zeit und halt weiter die Faust hoch für die Synchronschauspieler. Denn ich bin da, wie gesagt, ganz bei dir. Ich nenne es jetzt mal ganz banal, ein Computer kann niemals die Rolle eines Menschen übernehmen. So, bevor ich zu philosophisch werde, schieße ich den Ball zum Lars.
Gut.
Mit Vollspann.
Ja, sehr gut, bricht keinen ab. Ich kann mich auch bloß noch 1000 Mal bedanken, lieber Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier einfach mal mit uns hinzusetzen.
Sehr gern.
Du bist ja gerade aus dem Synchronstudio heute Nachmittag gefallen und hast dich gleich nach Hause aufgemacht und dich sofort vor das Mikrofon gesetzt. Und das alles für uns, da fühlen wir uns sehr, sehr wertvoll.
Voll geil.
Ja, auch weil wir halt schon den Termin einmal verschoben haben. Und deswegen wollte ich jetzt nicht das auch mal verschieben müssen.
Wir hätten auch sonst noch ein drittes Mal auf dich gewartet.
Ja,
das macht überhaupt nicht.
Ja, aber es ließ sich ja verhindern, also hat ja geklappt. Aber nochmal wegen der Rolle, was ich dir noch sagen wollte. Kennst du Payback mit Mel Gibson, den Film?
Payback, ja, den Drogenkurier, ja, habe ich auch rausgefunden.
Ja, genau, den Drogenkurier, genau.
Der mit dem Nasenring, den Mel Gibson ihm rausreißt.
Ja, genau. Und ja. Das war nämlich ein Take, der bleibt mir auch wahrscheinlich mein Leben lang in Erinnerung.
Okay.
Weil du wirst dir vorstellen können, da diese Szene eben, wo er ihm den Nasenring rausreißt, das habe ich nicht auf einmal gemacht. Also da haben wir ein bisschen länger dran gesessen, um diese Szene zu machen, weil der Regisseur wollte es halt immer ein bisschen anders und dann wieder ein bisschen anders. Und das hat schon ein bisschen gedauert. Also das war schon, da haben wir uns schon richtig Mühe gegeben.
Kurz, aber intensiv.
Ja, genau. Kurz, aber intensiv. Ja, genau.
Ja, danke schön, Dirk. Jetzt muss ich auch noch Payback schauen später.
Und deswegen ist das Kunst, was du tust. Und als Künstler muss man eben manchmal auch echt mitleiden mit seiner Kunst und seiner Rolle. Das gehört einfach dazu.
Ist auch ein schöner Satz.
Dirk, was ich sagen wollte, ich wollte mich nochmal recht herzlich bedanken für deine Zeit. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie vielen Zuhörenden das hier Freude machen wird, dich mal wieder zu hören, weil du den Leuten immer noch im Ohr und im Herzen bist. Und so geht es Brian und mir auch bis auf den heutigen Tag. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen ganz viel Erfolg weiterhin für all deine Vorhaben.
Ja, ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
Uns auch und wir würden uns freuen, dich mal wieder zu hören, egal wo.
Ja.
Vielen Dank. Dann eine gute Zeit.
Gleichfalls. Ciao, ciao.
Jo, ciao.
So, und da hat er aufgelegt. Mein Gott, Brian, das fühlte sich zum Ende hin jetzt so an, als, keine Ahnung, als hätte er gerade mit zwei Freunden einfach nur telefoniert und für uns beide war das was ganz, ganz Großes.
Ich bin immer noch sprachlos. So ein bisschen. Also wirklich, wirklich, wirklich. Und liebe Zuhörende.
Promi-Alarm bei Haare im Thunfisch.
Richtig, richtig, richtig. Da geht sehr, sehr, sehr viel Dank an den Lars, denn der immer dran geblieben ist, denn Dirk Meyer ist verständlicherweise auch ein sehr viel beschäftigter Mann. Und ich sage das auch hier nochmal, ich finde es mega super, dass er sich Zeit genommen hat für uns, einfach mal mit uns ein bisschen zu quatschen. Und uns auch spannende Einblicke zu geben in den Arbeitsalltag von einem Synchrondarsteller. Und wie das auch so damals war. Ja, ich bin ein bisschen außer Atem.
Ich glaube, da war alles drin. Nee, war nicht alles drin, aber war vieles drin.
Viel,
ein reiches Gespräch. Und liebe Zuhörende, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr was ergänzen möchtet, wenn ihr uns was kommentieren möchtet zu dieser Episode hier, dann macht das doch. Ihr könnt das in eurem jeweiligen Podcast-Portal tun, wenn ihr da eine Kommentieren-Funktion habt. Aber ihr könnt uns auch schreiben, podcast@hare-im-thunfisch.de. Wir haben auch ein Kontaktformular auf unserer Homepage. Und ihr könnt Brian und mich auch einzeln anmailen. Brian kriegt ihr unter brian@hare-im-thunfisch.de und mich natürlich unter lars@hare-im-thunfisch.de. Ja, Brian.
Ja, mir fällt gerade kein dämlicher Spruch ein dazu. Ah, doch, vorbei.
Das bedeutet viel bei dir.
Gute Luft. Es muss reichen. Mehr krieg ich jetzt danach nehmen wir zusammen. Das geht einfach nicht.
Ihr Lieben da draußen, wir hören uns beim nächsten Mal. Schaut gute Filme, schaut gute Serien, zum Beispiel welche, bei denen Dirk Meier mitgesprochen hat. Ted Lasso zum Beispiel.
Guter Tipp, das wäre das als Ausleitung noch, das wäre der einzige Punkt, wieso ich mir tatsächlich wirklich ein Probeabo von Apple Plus TV oder wie auch immer der Quatsch da heißt, zulegen würde.
Und vielleicht gucke ich mir auch nochmal Halloween Age 20 an.
Guck lieber The Faculty, der ist cooler.
Nein, andere Präferenz.
Na gut, dann tschüss.
Ciao.
Macht's gut.
Ciao, ciao.